Ja, dann ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Näder. Ich arbeite als Policy Project Manager für die Free Software Foundation Europe. In meinem Talk geht es um den souveränen Arbeitsplatz, um Open Desk, um das Projekt dPhoenix, um Fragen und Rätsel im Zusammenhang damit. Meine Slides sind noch nicht zu sehen. Wie schalte ich das um? Jetzt, alles klar. Um Fragen und Rätsel im Zusammenhang mit diesen Projekten. Einige davon können wir hoffentlich vielleicht aufklären. An anderen Stellen werden aber vielleicht die Fragezeichen oder werden wahrscheinlich die Fragezeichen bestehen bleiben. Zunächst aber, was ist die Free Software Foundation Europe? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Software ist in allen Bereichen unseres Lebens fest verankert. Und deswegen sollte sie uns ermächtigen, statt uns zu beschränken. Wir sind der Meinung, dass Free Software, freie Software dafür entscheidend ist für dieses Ziel. Die Free Software Foundation Europe arbeitet seit über 20 Jahren für dieses Ziel. Für freie Software setzt sich dafür ein, auf verschiedenen Ebenen. In ganz Europa, wobei wir ein breites Europabild haben, also nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in den europäischen Staaten, die nicht oder noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Wir arbeiten auf rechtlicher Ebene, auf politischer Ebene, machen Public Awareness Arbeit für freie Software und als Basis dafür haben wir eine starke Community in vielen europäischen Ländern, die uns dabei unterstützt. Ja, ein kurzer Überblick, über was ich sprechen werde in der nächsten Dreiviertelstunde. Zunächst die Frage, warum ist freie Software wichtig für die Gesellschaft und für Verwaltungen? Warum ist sie wichtig für ein nachhaltiges, digitales Europa, für Innovation, für Freiheit? Hier geht es also nochmal darum, gute Argumente zusammenzutragen, die es sich eigentlich zu wiederholen immer noch einmal lohnt, damit wir sie präsent haben. Im zweiten Schritt werde ich unsere Initiative Public Money, Public Code vorstellen, die einigen von euch sicherlich schon bekannt sein wird. Aber auch hier ist es gut, vielleicht nochmal einen Überblick zu geben, was wir damit wollen, was wir damit schon erreicht haben, wo wir stehen, wie es weitergehen kann, was für Tools wir zur Verfügung haben, denn diese Initiative ist sehr wichtig für unsere Forderungen und unsere Arbeit für freie Software in Deutschland und in Europa. Im dritten Punkt, der Hauptaugenmerk des Talks wird auf der Situation in Deutschland liegen, namentlich auf den schon erwähnten Projekten, dem souveränen Arbeitsplatz, der, das werde ich glaube ich noch mehrmals sagen, weil es ansonsten Verwirrung gibt, der seit einigen Tagen Open Desk heißt, souveräner Arbeitsplatz, ist also gleich Open Desk, und um das Projekt dPhoenix und um die Fragen, wie unterscheiden sich diese Projekte, wie hängen sie zusammen, was für Probleme existieren. Schließlich am Schluss ein Blick in die Zukunft, wie geht es weiter, wie geht es mit diesen Projekten weiter, wie geht es mit freier Software in Verwaltung in Deutschland weiter, was können wir tun, was könnt ihr tun, um freie Software in den Verwaltungen voranzubringen. Zuerst aber als Einstieg würde ich nochmal eine kurze Erklärung und Definition von freier Software geben, da trage ich jetzt sicherlich die Eulen nach Athen, aber trotzdem denke ich, es ist wichtig, dass wir ein gleiches Verständnis davon haben, wovon wir reden. Freie Software gewährt allen Nutzerinnen und Nutzern vier essentielle Rechte oder Freiheiten, wie wir sagen, verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Das ist relativ selbsterklärend. Die Software kann für jeden Zweck verwendet werden, ohne Einschränkungen von jeder Person, die Software hat. Sie kann uneingeschränkt untersucht werden von jedem, der die Software erhalten hat. Dazu muss auch der Quellcode verfügbar sein und offen einsehbar sein. Verbreiten, die Software kann uneingeschränkt kopiert und weitergegeben werden, auf jedem erdenklichen Wege, an jeden, ohne Einschränkung. Und natürlich nicht nur kostenlos, sondern auch für Geld, wenn man ein entsprechendes Geschäftsmodell hat. Und wir wissen alle, dass es viele Einzelpersonen, viele Unternehmen, kleine und große Unternehmen gibt, die auch Geschäftsmodelle haben und freie Software zum Geldverdienen nutzen. Ja, schließlich verbessern die Software, hoffentlich kann sie verbessert und wird sie verbessert und nicht verschlechtert, aber sie kann auf jeden Fall von dem Nutzer, von der Nutzerin und auch von anderen verbessert und verändert werden und diese veränderten Versionen können auch weitergegeben werden. Diese vier Freiheiten werden durch Lizenzen eingeräumt, die bekannteste ist die GNU General Public License, kennt ihr alle. Die diversen anderen Lizenzen finden sich in Listen, die von der Free Software Foundation und von der Open Source Initiative geführt werden. Nicht entscheidend für freie Software ist auch da, um vielleicht gleich nochmal ein Missverständnis auszuräumen, ist das Entwicklungsmodell. Nicht entscheidend ist, ob die Software-Lizenz copylefted ist oder nicht, also ob sie zu den gleichen Bedingungen weitergegeben werden muss, die Software, oder nicht. Nicht entscheidend ist, ob sie kommerziell weitergegeben werden wird oder nicht. Das ist nicht entscheidend. Noch eine Bemerkung: In diesem Talk werde ich oder wird relativ häufig auch die Formulierung oder das Wording Open Source auftauchen, weil diese Projekte immer von Open Source sprechen. Ich spreche von freier Software, wir als Free Software Foundation sprechen von freier Software, weil wir den Fokus auf die Freiheiten, die damit verbunden sind, richten wollen. Ich meine aber damit das Gleiche, und die Open Source Definition beinhaltet auch diese vier Freiheiten. Ja, der erste Punkt: Warum setzen wir uns als Free Software Foundation für freie Software in Verwaltung ein? Warum ist freie Software wichtig für öffentliche Institutionen auf allen Ebenen? Dazu vielleicht einen Schritt zurück und nochmal einen Blick auf die wichtigsten Argumente. Ich denke, ihr alle kennt die Kommandokette der amerikanischen Nuklearstreitkräfte und vor allem die im wahrsten Sinne des Wortes entscheidende Person, die ganz an der Spitze steht, nämlich der amerikanische Präsident. Er ist die Person als Oberbefehlshaber, der im Zweifelsfall entscheidet, den roten Knopf zu drücken oder ihn nicht zu drücken, hoffentlich. Was aber ist mit der Person, die den roten Knopf programmiert hat und installiert hat? Können wir wirklich sicher sein? Wie können wir wirklich sicher sein, dass der rote Knopf das tut, was er tun soll, und vor allen Dingen, dass er nicht tut etwas, wenn er nichts tun soll? Hier geht es ganz offensichtlich um das Thema digitale Souveränität. Eine von zwei Maximen, die ich vorstellen werde, denen öffentliche Verwaltungen, öffentliche Institutionen folgen sollten. Digitale Souveränität, der Begriff ist auch in aller Munde. Um vertrauenswürdige Systeme zu schaffen und zu betreiben, müssen Nutzerinnen sicherstellen, dass sie die volle Kontrolle über die Software und die Computersysteme haben. Das ist entscheidend für die digitale Gesellschaft und es ist entscheidend für unsere Demokratie. Die zweite Maxime ist der effiziente Umgang mit Steuermitteln. Öffentliche Verwaltungen sind steuerfinanziert. Sie müssen für den effizienten Einsatz ihrer Mittel Sorge tragen. Beide Maximen werden durch den Einsatz von proprietärer Software, die also eine oder mehrere dieser vier Freiheiten nicht gewährleistet, unterminiert. Ja, nochmal kurz zu ein kurzer Überblick über die Probleme von proprietärer Software, die also eine oder mehrere Freiheiten, es genügt, wenn eine nicht gewährleistet wird, dann sprechen wir von proprietärer Software. Welche Probleme, insbesondere für Verwaltungen, gehen damit einher? Zunächst mangelnde Interoperabilität, ob die Software interoperabel ist oder nicht, ist abhängig von der Entscheidung des Herstellers. Das führt für die öffentliche Verwaltung zu Herstellerabhängigkeit, zu dem sogenannten Vendor-Login. Die Verwaltungen bleiben also an Lösungen gebunden, um Kompatibilität etwa zwischen Office-Anwendungen und Fachverfahren nicht zu gefährden. Durch diese Abhängigkeit sind die Verwaltungen den unberechenbaren Kostenmodellen der Hersteller ausgeliefert, der proprietären Hersteller ausgeliefert. Man weiß ja nie, was die Lizenz im nächsten Jahr oder in 3 Jahren kosten wird. Es gibt kostenpflichtige, verpflichtende Upgrades, die gemacht werden müssen. Die Kosten sind für Verwaltungen nicht vorhersehbar und durch diese Abhängigkeit aber unumgänglich. Diese Investitionen sind verloren für die öffentliche Hand. Sie sind nicht nachhaltig investiert, denn sie fließen in Lizenzen. Die Lizenzen kosten immer, egal ob die Software besser wird oder nicht. Es gibt keine Kontrolle über neue Features. Also vielleicht kommen mit einem neuen Upgrade, mit einer neuen Lizenz nur Features, die ich überhaupt nicht brauche. Und die Features, die ich eigentlich dringend brauche, kommen nicht. Fehlende Transparenz führt, wie wir wissen, zu niedriger Akzeptanz. Besonders wichtig für die Digitalisierung der Verwaltung, die darauf angewiesen ist, dass Bürgerinnen und Bürger diese digitalen Services akzeptieren und auch nutzen. Es gibt dabei proprietärer Software mit mangelnder Transparenz Sorge um Privatsphäre, um Datenschutz, um die Wahrung auch von anderen Grundrechten. Also ein besonderes Problem für die Verwaltungsdigitalisierung. Und schließlich, auch das wichtig zu erwähnen, gibt es Sicherheitsbedenken. Vertrauen ist gut, aber proprietärer Software zu vertrauen, kann gefährlich sein. Es kann Bugs geben, es kann Sicherheitsrisiken geben und Backdoors, die nicht sofort entdeckt werden oder gar nicht entdeckt werden. Das ist ersichtlicherweise und, wie wir alle wissen, aus den Medienberichten ein Problem für die Verwaltung. Die Datenverfügbarkeit und die Datensicherheit stehen zur Debatte, stehen in Frage. Das ist die Gefahr von Spionage, von Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Die Lösung für all das ist, wie könnte es anders sein? Jetzt habe ich meinen Talk hier, mein Skript gerade gestoppt. Moment. Die Lösung ist freie Software. Und hier die entsprechenden Punkte nochmal unter umgekehrten Vorzeichen. Freie Software und offene Standards sichern Interoperabilität und ermöglichen Zusammenarbeit. Es gibt kein Vendor-Login, keine Herstellerabhängigkeit. Verwaltungen bleiben durch Freilizenzen unabhängig. Sie können sich flexibel für andere Lösungen entscheiden. Freisoftware basiert auf Zusammenarbeit. Öffentliche Verwaltungen können also von Zusammenarbeit profitieren. Sie können existierende Lösungen nutzen oder anpassen. Sie können gemeinsame Ausschreibungen zusammen mit anderen Institutionen betreiben oder gemeinsam entwickeln. Dafür gibt es auch schon Beispiele, dass das gemacht wird. Dadurch wird das Risiko geteilt und langfristig können Kosten eingespart werden. Durch die Entscheidung für freie Software wird die lokale IT-Infrastruktur, werden lokale IT-Unternehmen gestärkt, statt monopolistische Großunternehmen, die dann durch Lizenz und Lizenzgebühren bei proprietärer Software finanziert werden. Also die lokale Wirtschaft profitiert in dem Falle von Steuermitteln. Oftmals sind das kleine und mittlere Unternehmen, also KMU. Das macht einen Unterschied, wie wir gleich auch nochmal sehen werden. Freie Software ist transparent by default. Dadurch werden Privatsphäre, Datenschutz und andere Grundrechte gesichert. Entscheidend ist das für die Akzeptanz von digitaler Verwaltung, von digitalen Dienstleistungen durch die Bürgerinnen und Bürger. Ein Beispiel, was wir alle kennen, ist die Corona-Warn-App, die nicht zuletzt dadurch, dass sie als freie Software zur Verfügung stand, eine ganz breite Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden hat. Und schließlich der Sicherheitsaspekt. Freie Software ist natürlich nicht automatisch, auch das wissen wir alle, frei von Bugs und Sicherheitsproblemen, aber durch den öffentlich verfügbaren Quellcode besteht die Voraussetzung, diese Bugs, diese Sicherheitsprobleme zu identifizieren, zu finden und die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen zu sichern, anstatt dies proprietären Unternehmen anzuvertrauen. Welche Effekte hat eine freie softwarefreundliche IT-Politik für die IT-Wirtschaft? Regierungen gehören gehören zu den größten Auftraggebern von IT-Technologie und tragen mit über einem Viertel zu den Einnahmen von Softwareunternehmen bei. Deswegen halten wir es für wichtig, Regierungen zu überzeugen, Geld in freie Software zu investieren, statt in proprietäre Lizenzen. Das ist gut für freie Software, das ist auch gut für die lokale Wirtschaft und macht wirklich einen Unterschied. Wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, wo vor etwas mehr als 10 Jahren eine kleine Verschiebung in Richtung freie Software in der auf der rechtlichen Ebene vorgenommen wurde, der Effekt davon war, dass es bis zu 5% mehr Unternehmen gibt, die freie Software nutzen, bis zu 18% mehr Startups mit IT-Bezug, bis zu 14% mehr Menschen in Jobs mit IT-Bezug und bis zu 16% weniger Patente, weniger Softwarepatente. Das sind kleine Schritte, die schon deutlich positive Effekte für die Wirtschaft haben. Das funktioniert natürlich nicht nur auf Landesebene, sondern auch in Ländern und Kommunen. Also kleine Schritte, aber was ist, wenn öffentliche Verwaltungen bei ihren Ausschreibungen und Eigenentwicklungen stärker oder sogar komplett auf freie Software setzen. Was würde das bedeuten? Nochmal zusammengefasst, die guten Argumente dafür liegen auf dem Tisch. Regionalität, regionale kleine und mittlere Unternehmen können starke Partner werden. Vielfalt fördert Innovation. Maßgeschneiderte Lösungen können entwickelt werden, die sich am eigenen Bedarf orientieren, nicht am Geldbeutel des Herstellers. Autonomie wird dadurch gesichert und Wahlfreiheit. Und schließlich können Projekte Expertise und Kosten teilen. Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Das Eine-für-Alle-Prinzip kann zur Anwendung kommen. Effizienz wird gewährleistet. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, nämlich zu unserer Initiative Public Money, Public Code. Denn bis zu dem, was ich gerade beschrieben habe, alle nutzen freie Software, ist, wie wir wissen, noch ein langer Weg. Darum haben wir in 2017, vor mittlerweile fast 6 Jahren, uns entschieden, diese Initiative Public Money, Public Code ins Leben zu rufen mit einem einfachen Mission Statement. Wir wollen rechtliche Grundlagen, die es erfordern, dass mit öffentlichen Mitteln, mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltungen entwickelte Software unter eine freie Software- und Open-Source-Lizenz veröffentlicht wird. Wenn es sich um öffentliche Gelder handelt, sollte auch der Code öffentlich sein. Dieses sehr einfache Mission Statement, dazu gibt es eine Website zu der Initiative publiccode.eu und es gibt auf der Website einen offenen Brief, den mittlerweile 35.000 Menschen, Einzelpersonen unterzeichnet haben. Ihr habt jetzt die Chance, wenn ihr es noch nicht getan habt, das zu tun auf publiccode.eu. Der Brief liegt dort in vielen verschiedenen Sprachen vor. Bitte unterzeichnet den, ihr unterstützt uns damit, ihr unterstützt damit freie Software und Public Money, Public Code. Es gibt also 35.000 Einzelunterzeichnende und es gibt auch schon über 220 Organisationen, NGOs, nationale, internationale Organisationen, darunter auch sehr namhafte, die diesen offenen Brief unterzeichnet haben. Es gibt auch bereits unter diesen Institutionen 8 Verwaltungen, die sich dafür entschieden haben, Public Money, Public Code zu backen. Aus europäischen Ländern, Spanien, Deutschland, Schweden, Luxemburg und jetzt neuerdings auch Norwegen. Denn was man hier sieht, NAV, das ist die Behörde für Arbeits- und Wohlfahrtsverwaltung, der in Norwegen ein Drittel des Staatshaushaltes untersteht. Also eine große Institution, die sich für Public Money, Public Code ausspricht. Das ist wichtig für uns. Aber tausende Verwaltungen haben sich noch nicht entschieden, diesen Public Money, Public Code Claim zu unterstützen. Ja, viele von denen haben eine positive Einstellung durchaus. Also viele von denen, die noch nicht unterzeichnet haben. Wir wissen das zum Beispiel aus einer Veranstaltung, die wir im Januar dieses Jahres durchgeführt haben, wo es um freie Software in deutschen Kommunen ging, aus Anlass, dass eine entsprechende Stelle in Dortmund ausgeschrieben wird, auf die man sich übrigens aktuell auch bewerben kann. Da lohnt es sich mal auf den Seiten von DOFOS vorbeizuschauen. Da ist die momentan verlinkt und auch seit kurzem nochmal ausgeschrieben. In dieser Veranstaltung haben, ich glaube, 180 oder fast 200 Menschen aus Kommunen in ganz Deutschland teilgenommen, die sich interessiert haben für das Thema Public Money, Public Code. Wie können Kommunen in dem Bereich vorankommen? Sie haben also durchaus Interesse. Es gibt auch Zweifel, Ängste, Fragen. Oftmals braucht es Ermutigung. Es braucht oft gute Argumente und eine Idee, wo man beginnen kann, wie man losgehen kann in diese Richtung. Mit unserer Initiative wollen wir diese Argumente liefern. Wir wollen Regierungen und Verwaltungen von Public Money, Public Code überzeugen. Und zwar auf allen Ebenen, europaweit. Und dadurch, um das zu erreichen, haben und brauchen wir aber noch mehr Unterstützung durch Ehrenamtliche, die an den Orten, wo sie jeweils wohnen, auf die Verwaltung zugehen, dafür werben. Genau, was für Tools haben wir im Rahmen der Kampagne? Es gibt diesen schon erwähnten Open Letter. Habt ihr ihn mittlerweile unterzeichnet? Ansonsten gerne jetzt. Den offenen Brief, genau. Es gibt die Website, die ich erwähnt habe, in 22 Sprachen. Es gibt auf der Website ein Erklärvideo, das auch, ich glaube, in 12 Sprachen mittlerweile vorliegt, was Public Money, Public Code schön kurz in 2 Minuten erklärt und auch erklärt, was freie Software bedeutet. Es gibt vor allen Dingen eine Broschüre, die man an unserem Stand erhalten kann. Da gibt es momentan nur noch wenige Exemplare. Es gibt aber einen QR-Code, unter dem könnt ihr euch die Broschüre runterladen und ihr könnt sie auch bei uns bestellen. Diese Broschüre versammelt die jetzt zuvor genannten Argumente, Best Practices, Wege zur Umsetzung und sie richtet sich, das ist das Wichtige, an Verwaltungen, an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, an Expertinnen in Politik und Verwaltung, um genau diese Zielgruppe zu überzeugen davon, dass es gut ist, in Richtung freier Software zu gehen in den Verwaltungen. Diese Broschüre liegt jetzt in 6 Sprachen vor, mehr sind in Arbeit. Es gibt Stickers, Postkarten, Poster, man kann die bei uns kostenlos bestellen oder kommt an unserem Stand vorbei, vorne in der Cafeteria, da könnt ihr euch auch einige davon gerne mitnehmen. Was passiert oder was kann passieren als Erfolg, wenn man für auch als ehrenamtliche Gruppe oder als Ehrenamtlicher für Public Money, Public Code wirbt? Ein kleines Beispiel ist das Pika Pika Hack Lab aus Oviedo in Spanien. Die haben sich 2015 entschieden, sie wollen in ihrem Regionalparlament ein Commitment zu Public Money, Public Code erreichen, haben angefangen, Klinken zu putzen, sind auf Vertreterinnen von allen Parteien zugegangen, haben die Argumente entsprechend angepasst. Je nachdem, mit welcher Partei man auch redet oder Parteivertreter man redet, kann man unterschiedliche Argumente von digitaler Souveränität, Wirtschaftsförderung in Anschlag bringen. Sie haben das nicht nur per E-Mail gemacht, sondern sie waren persönlich vor Ort, sie haben Klinken geputzt, sie haben unsere Broschüre für Verwaltungen und die anderen Tools genutzt und sie haben am Ende erreicht, dass 2019, man braucht also durchaus einen langen Atem, 2019 das Regionalparlament von Asturias sich zur internationalen Public Money, Public Code Kampagne bekannt hat. Das ist natürlich nicht bindend, aber es ist ein erster Schritt. Und ein wichtiger Nebeneffekt davon ist, die Menschen, alle Menschen, die dort involviert waren, haben jetzt eine Idee davon, was freie Software bedeutet. Weitere Erfolge, die Zusammenhang mit Public Money, Public Code stehen. 2019 hat die CDU in Deutschland bei ihrem Parteitag einen Entschluss gefasst, in dem sie Public Money, Public Code unterstützt. Das ist etwas, das begrüßen wir als Free Software Foundation Europe. Es ist gut, dass wir geschafft haben, dieses Thema freie Software zu entpolitisieren, dass wir damit auf verschiedene Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum, auf alle demokratischen Parteien zugehen können und mit ihnen darüber sprechen können. Und dass es nicht etwas ist, was nur einer politischen Richtung zugedacht ist und nur einer politischen Richtung, genau. Was ist der Status quo in Deutschland? Public Money, Public Code, ich glaube, das ist jetzt schon klar geworden, ist bisher ein großer Erfolg. Dieser Claim ist in aller Munde. Man hört ihn auf Verwaltungsfluren. Alle Menschen, die sich mit Digitalisierung der Verwaltung beschäftigen, haben etwas davon gehört. Wer als Digitalpolitikerin in Parteien aktiv ist, hat ein Verständnis davon, hat das schon mal gehört. Public Money, Public Code. Das ist also, das so catchy zusammenzufassen, hat gut funktioniert. Es gibt viele interessierte Kommunen, auch große Kommunen, die Schritte in Richtung freie Software unternehmen. Dortmund habe ich vorhin schon erwähnt. In München gibt es ein paar Jahre nach dem Abschied von dem Linux-Projekt wieder eine klare Open-Source-freie Software-Politik. Und München, Dortmund wollen sich zusammen mit Berlin zu den Open-Source-Big X, hoffentlich noch mit anderen großen Kommunen zusammenfinden. Ob das passiert und wie das weitergeht, das werden wir sehen. Aber es gibt auf jeden Fall durchaus Interesse. Die Open-Source-Strategien der Länder existieren. Die erste Open-Source-Strategie war, glaube ich, 2012 in Schleswig-Holstein, wenn wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Verschiedene andere Bundesländer haben sich mittlerweile eine Open-Source-Strategie gegeben. Die letzte vor einigen Wochen war Sachsen. Diese Open-Source-Strategien haben durchaus eine unterschiedliche Qualität. Aber es ist gut, dass sie da sind. Man kann darauf aufbauen. Man kann von da aus weitergehen. Und es gibt den Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021, der jetzt regierenden Ampelregierung, in der es heißt auf Seite 13, für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Es ist also hier nicht offen von Public Money, Public Code die Rede, aber im Grunde ist das gemeint. Dieses in der Regel ist ein Schlupfloch, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem ist, wir sehen zwar viel guten Willen, wir sehen viel Motivation und wir sehen viele Papiere für Public Money, Public Code, für freie Software, aber Papier ist geduldig, es fehlen die Fortschritte. Ganz klar ersichtlich an dem, was im Koalitionsvertrag steht. Bisher haben wir davon in Deutschland keine Umsetzung gesehen nach 2 Jahren. Auch an vielen anderen Stellen gibt es nur langsame oder gar keine Umsetzung. Wir sehen auch in den Papieren, die existieren, oftmals Loopholes, also Schlupflöcher. Wir sehen Zögern, wir sehen Ängste. Wie gehen wir damit um als FSFE? Schritte in die richtige Richtung sind immer gut, auch wenn man dem Ziel manchmal nur langsam näher kommt, auch wenn wir uns manchmal mehr und schnelleren Fortschritt wünschen würden. Wir finden das gut, wenn es vorwärts geht. Wir wollen dann unterstützen und helfen. Wir verstehen uns auch ein Stück weit als Hub. Wir wollen also gerade auch Menschen, die Fragen haben, die Sorgen haben, die vielleicht Zweifel haben mit solchen, die schon gute Erfahrungen gemacht haben, vernetzen. Seit dieser Veranstaltung im Januar gibt es dafür für Kommunen beispielsweise eine Mailingliste, fs-kommunen@listfse.org, wo sich Verwaltungsmitarbeiterinnen, Politikerinnen, Entscheidungsträgerinnen aus Kommunen vernetzen können. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht trotz oder wegen unseres Erfolgs einen kritischen Moment für freie Software erreicht. Wenn die beiden Begriffe digitale Souveränität und freie Software noch vor wenigen Jahren stets in einem Atemzug genannt worden sind, dann ist es doch inzwischen eine weit verbreitete Meinung, dass digitale Souveränität auch mit proprietärer Software erreicht werden kann, wenn gewährleistet ist, dass nur die Server in Deutschland stehen. Das ist natürlich ein Irrtum und das ist natürlich nicht richtig. Mindestens genauso problematisch ist Openwashing. Wenn also die Begriffe frei und open inflationär für Software gebraucht werden, die eigentlich gar keine freie Software sind. Wenn sich Projekte also als Open Source bezeichnen, obwohl die 4 Freiheiten oder eine dieser 4 Freiheiten nicht eingeräumt werden oder wenn sogar nicht einmal der Quellcode verfügbar ist, das ist ein wirkliches Problem und das sind Schritte, die in die falsche Richtung gehen. Auch wenn es kleine oder große Schritte sind, sie gehen offensichtlich in eine falsche Richtung, eine Richtung, die freie Software und die Public Money, Public Code schaden. Wir wollen als Free Software Foundation Europe ein Stück mehr als Watchdog auftreten und solche Fehlentwicklungen identifizieren, benennen und dadurch verhindern. Und genau darum geht es in diesem Talk. Nun also zum souveränen Arbeitsplatz, zu OpenDesk. Nochmal, souveräner Arbeitsplatz gleich OpenDesk und zur dphoenix Suite. Ja, warum ein souveräner Arbeitsplatz für Deutschland? Da gibt es so 2 Entwicklungsstränge, die dahin geführt haben. Es gab im Jahr 2019 eine durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat in Auftrag gegebene PwC-Marktanalyse. Damals war das BMI noch CSU geführt, notabene. Die Bundesverwaltung, so hat diese Marktanalyse festgestellt als Ergebnis, die Bundesverwaltung ist in allen Schichten des Software-Stacks von wenigen Softwareanbietern stark abhängig. Daraufhin hat das kurze Zeit später, also 2019 immer noch im September, das BMI beschlossen, die Bundesverwaltung wird dieser Entwicklung begegnen. Dabei wird der Einsatz von Open-Source-Lösungen eine wesentliche Rolle spielen. Einige Zeit später, etwas mehr als ein Jahr später, im Januar 2021, gab es dann einen Beschluss des IT-Planungsrates, der sich für den vermehrten Einsatz von Open-Source-Software ausgesprochen hat, vor allem um kritische Abhängigkeiten im Bereich Arbeitsplatz zu reduzieren. Also dieser Bereich Arbeitsplatz in Verwaltung wurde als kritischer Bereich identifiziert und dort wurde Handlungsbedarf ausgemacht. Es wurde beschlossen, in diesem IT-Planungsratbeschluss eine Koordinierungsstelle der Maßnahmen für digitale Souveränität einzurichten. Und das ist inzwischen das Zentrum für digitale Souveränität, das beim BMI angesiedelt ist. Kurz CENDIS, war vorhin in der Einleitung auch schon die Rede davon. Morgen wird auch Andreas Reckert-Lorde, der Geschäftsführer von CENDIS, hier einen Talk halten. Zunächst existierte diese Koordinierungsstelle als Projektgruppe CENDIS beim BMI. Im Dezember letzten Jahres wurde dann eine CENDIS GmbH gegründet, die in alleiniger Eigenschaft des BMI im Moment ist. Die Vision, das ist jetzt eine Eigenbeschreibung von CENDIS, ist eine digital souveräne öffentliche Verwaltung. Und die Mission ist, die Verfügbarkeit moderner, leistungsfähiger und skalierbarer Freisoftwarelösungen sicherzustellen, den Einsatz von freier Software in der öffentlichen Verwaltung zu forcieren. Der Quellcode soll auf Open Code bereitstehen. Also diese Arbeitsplatzumgebung soll mit dem Quellcode auf Open Code, auf dem Verwaltungsrepository bereitstehen, zusammen mit Dokumentation zur Anwendung und zum Betrieb. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen vorgesprungen. Genau. Also die beiden Produkte, um das noch zu sagen, die momentan unter der Verwaltung von CENDIS entwickelt werden und bestehen, ist zum einen eben Open Code, dieses Verwaltungscode-Repository, was schon vorher entwickelt worden ist, aber jetzt an CENDIS übergegangen ist, und zum anderen eben der souveräne Arbeitsplatz, aka Open Desk. Genau, jetzt nochmal zum souveränen Arbeitsplatz. Das Ziel ist, eine IT-Arbeitsplatzumgebung für die öffentliche Verwaltung als freie Software bereitzustellen, die in allen öffentlichen Verwaltungen genutzt werden kann. Genau hier, also nochmal, der Quellcode soll auf Open Code bereitstehen, gemeinsam mit Dokumentation zur Anwendung und zum Betrieb. Interessanterweise ist seit 4 Wochen der erste Code tatsächlich auf Open Code verfügbar von Open Desk, also von dem souveränen Arbeitsplatz. Der ist noch nicht produktiv einsetzbar. Geplant ist das aber bis zum Ende des Jahres 2023 in einer Basisversion. Laut einer Auskunft des BMI ist der souveräne Arbeitsplatz, ist Open Desk, ein eigenständiges Projekt, aber keine Neuentwicklung, sondern Open Desk setzt auf der dphoenix Suite auf. Was ist nun die dphoenix Suite? Und jetzt kommen wir zum zweiten Entwicklungsstrang dieser Entwicklung eines souveränen Arbeitsplatzes und springen etwas zurück in der Zeit. Denn ich habe vorhin gesagt, Schleswig-Holstein hat sich schon im Jahr 2012 eine Open-Source-Strategie gegeben. Und als der IT-Planungsrat die Einrichtung der Koordinierungsstelle CENDIS beschloss, war man in Schleswig-Holstein schon sehr, sehr viel weiter in Bezug auf diesen Freie-Software-Arbeitsplatz. In dem COA-Vertrag, Koalitionsvertrag von 2017, heißt es, wir verfolgen den vordringlichen Einsatz von Open-Source-Software. Eine vollständige Ablösung ist das langfristige Ziel. Ein hochgestecktes Ziel. Konkrete Maßnahmen, die bis 2025 umgesetzt werden sollen, gemäß dieses Koalitionsvertrages und der darauf folgende Beschlüsse, ist die Umstellung der Landesverwaltung auf LibreOffice und die Entwicklung eines cloudbasierten Free-Software-Arbeitsplatzes. Entwickelt werden sollte er und wird er von Dataport. Dataport, für die, die es nicht kennen, ist der IT-Dienstleister der nördlichen Bundesländer, also Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der kommunale IT-Verband von Schleswig-Holstein. Dataport ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Als solche ist Dataport durch die öffentliche Hand finanziert und arbeitet nicht gewinnorientiert. Diese Trägerländer, die erwähnten, sind gleichzeitig auch die Kundinnen von Dataport. Bereits im Oktober 2020, also nochmal einige Monate vor diesem IT-Planungsratbeschluss, meldete Dataport bereits Vollzug und schrieb auf seiner Seite, Dataport bringt Open-Source-Arbeitsplatz Phoenix heraus. Phoenix firmiert mittlerweile unter dem Namen dphoenix Suite. Diese Suite wird ausschließlich als Software-as-a-Service, also als Browseranwendung, in Dataports Rechenzentren betrieben. Es gibt mittlerweile einen Test und auch in kleinem Rahmen einen Produktivbetrieb in verschiedenen Bundesländern und Verwaltungen. Und wir als Free Software Foundation Europe konnten ebenfalls einen Test-Account nutzen. Über dem Browser stehen also, das ist die Anmeldeseite, stehen verschiedene Komponenten zur Verfügung, die über eine einheitliche Oberfläche zugreifbar sind und teilweise auch bereits miteinander interagieren können. Also beispielsweise eine Groupware mit E-Mail, Kalender, Kontakten, Aufgabenverwaltung, eine Dateiverwaltung, Speicher, Online-Speicherverwaltung, eine Office-Suite, Videoconferencing-Tools, Chat-Tools. Die Lösungen für diese Komponenten sind alte Bekannte aus der Freie-Software-Welt, also für das Identitäts- und Zugriffsmanagement beispielsweise UCS. Für den Online-Speicher und die Detailverwaltung wird Nextcloud dort verwendet. Collabora Online kommt für die Office-Lösung zum Einsatz. Matrix fürs Messaging und Jitsi für die Kommunikation per Video. Im März diesen Jahres, wissen wir aus einer Anfrage an Dataport, waren 12.000 Accounts existierten 12.000 Accounts im Einsatz und es von einzelnen Modulen waren sogar 38.000. Also einzelne Module wurden deutlich häufiger schon genutzt und 38.000 Accounts existierten davon. Wenn man als Verwaltung die Phoenix produktiv nutzen möchte, dann erwirbt man eine Lizenz bei Dataport, entweder für eine Komponente oder für einen, es gibt so verschiedene Pakete, oder auch für die ganze Suite und erhält gegen Geld natürlich Zugriff auf die Phoenix Suite, die bei Dataport im Rechenzentrum gehostet wird. Dataport hat 35 bis 40 Beschäftigte gemäß dieser Antwort, die mit Automatisierung und DevOps beschäftigt sind, die an der Phoenix Suite arbeiten, aber nach Auskunft von Dataport keinen funktionalen Code selbst entwickeln. Wenn man auf der Seite von dphoenix von der Phoenix Suite nach dem Quellcode sucht, kommt man schnell auf diese Seite hier. Das ist eine Liste von Links zu den Komponenten-Repositories, zu den Repositories der Teilkomponenten, die hier größtenteils bei GitHub liegen. Und außerdem findet man ein PDF, das ist hier unten verlinkt, kann es auch mal groß machen, das eine Reihe von Merges auflistet, die nach Aussage von Dataport auf Community-Kontributionen zurückgehen. Was man nicht findet, ist ein gut dokumentierter, kompilierbarer, unter freien Lizenzen stehender Code des gesamten Projekts. Deswegen haben wir als Free Software Foundation Europe bei Dataport mehrfach schriftlich und mündlich nach dem Quellcode gefragt, haben aber als Reaktion darauf keinen Code erhalten. Die Antwort ist immer, es ist geplant, den digital souveränen Arbeitsplatz Ende 2023 auf Open Code bereitzustellen. Die dphoenix Suite basiert auf dem souveränen Arbeitsplatz. Also wir haben nach dem Code von dphoenix gefragt und die Antwort war, es ist geplant, den digital souveränen Arbeitsplatz Ende 2023 auf Open Code bereitzustellen. Diese Auskunft ist verwirrend. Kann es sein, dass diese Dataport-In-House-Entwicklung dphoenix, die schon im Oktober 2020 als Pilot veröffentlicht wurde, auf dem souveränen Arbeitsplatz des BMI basiert, der erst im November 2021 vom Bund und mehreren Bundesländern angekündigt wurde und bis heute noch nicht zum Produktiveinsatz vorliegt? Schwer vorstellbar. Wir erinnern uns außerdem, laut der Auskunft des BMI ist es genau umgekehrt. Der souveräne Arbeitsplatz, Open Desk, ist keine Neuentwicklung, sondern setzt auf der dphoenix Suite auf. Was ist richtig, was ist falsch? Rätsel. Und es gibt noch mehr Rätsel. Also wie hängen diese beiden Projekte zusammen? Sind sie identisch? Ist das eine die Free-Software-Variante des anderen? Oder ist eines ein Fork vom anderen? Was wovon? Ist das eine Referenzimplementierung? Dann stellt sich die Frage, wer entwickelt eigentlich Code, wenn bei Dataport kein produktiver Code entwickelt wird? Wer entwickelt eigentlich den Code, an welcher Stelle? Wie wird diese Entwicklung finanziert, von wem? Existieren proprietäre Komponenten in der dphoenix Suite? Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass dort proprietäre Komponenten existieren und dass das einer der Gründe dafür ist, dass die dphoenix Suite eben nicht als freie Software bereitsteht. Frage ist nach wie vor, wo ist der Phoenix-Code? Und was passiert mit dem OpenDesk-Quellcode? Wird er wirklich vollständig veröffentlicht? Wir haben aufgrund dieser Rätsel, dieser Fragen, die sich uns gestellt haben, am 6.6.2023 eine Anfrage an das Bundesministerium des Inneren und für Heimat gestellt. Mit einer Liste von Fragen kann man unter diesem Link einsehen, um Licht in das Dunkel zu bringen. In der Hoffnung, Licht in das Dunkel zu bringen. Und wir haben uns ganz bewusst an das Ministerium gewandt, weil wir bei Dataport bisher keinen guten Willen gesehen haben, für Aufklärung zu sorgen, aufgrund unserer Gespräche und Anfragen. Wir sehen das Vorgehen von Dataport mit Blick auf die Phoenix als sehr problematisch an. Um das nochmal zusammenzufassen, Es gibt keinen veröffentlichten Quellcode von dphoenix. Auch User erhalten auf Nachfrage keinen dphoenix-Code ausgehändigt. Direkte und öffentliche Nachfragen werden immer nur mit einem Verweis auf OpenDesk, auf den souveränen Arbeitsplatz, beantwortet. Die dphoenix Suite ist ausschließlich as a Service verfügbar. Es ist also kein Code da, nicht transparent, nicht installierbar, nicht kompilierbar. Die Frage stellt sich, wird hier am Ende viel Geld im Namen der digitalen Souveränität für ein proprietäres Projekt verbrannt? Das an sich wäre problematisch genug. Es wird aber noch schwieriger, wenn dphoenix öffentlich als Open Source beworben wird. Und hier ist ein Slide aus einem Vortrag, den der Vorstandsvorsitzende von Dataport Ende letzten Jahres gehalten hat, wo die dphoenix Suite als Open Source Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung angekündigt wird oder beworben wird. Mittlerweile hat Dataport sein Wording in den öffentlichen Verlautbarungen etwas geändert und spricht fast nur noch von Based on Open Source. Ist natürlich immer noch problematisch, weil wer sich jetzt nicht so gut auskennt, wird immer noch denken, Based on Open Source klingt gut, das ist schon schön offen. Aus unserer Sicht gibt es aber eigentlich nur zwei mögliche Schlussfolgerungen aus dieser Gemengelage. Entweder Dataport hat Open Source und hat freie Software nicht verstanden. Das wäre vielleicht die wohlmeinende Interpretation. Oder es ist eben ein Fall von Open Washing. Warum ist Open Washing ein Problem? Ich habe ja vorhin schon kurz was dazu gesagt. Wenn wir zulassen, dass sich Projekte mit den Begriffen Open Source oder freie Software zieren, aber etwas völlig anderes machen, dann ist das schlecht für den Steuerzahler, für die Steuerzahlerin, es ist schlecht für Public Money, Public Code, es ist schlecht für digitale Souveränität, es ist schlecht für kleine und mittlere Unternehmen, es ist schlecht für Innovation und auch für freie Software allgemein. Nicht zuletzt ist es aber auch schlecht für die vielen freie Software-Enthusiasten, die es überall in der Verwaltung gibt und ganz sicher auch bei Dataport, die aber ja nicht die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie vielleicht eigentlich tun wollen. Solche Beispiele dürfen unserer Meinung nach nicht Schule machen. Ja, zum letzten Teil, ein Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter? Wie könnte es weitergehen? Was können wir tun? Was könnt ihr tun? Ja, zunächst, es gibt Grund zur Hoffnung. CENDIS, das Zentrum für digitale Souveränität, hat die Chance, bei OpenDesk Fehler aus dem Phoenix-Projekt nicht zu wiederholen, vielleicht sogar Fehler, die dort gemacht worden sind, zu heilen. Wenn es wirklich eine Referenzimplementierung unter Einbindung der Community gibt, dann wäre das ein großer Fortschritt für freie Software in Deutschland und überhaupt auch darüber hinaus. Und außerdem wäre es Druck auf Dataport, den eigenen Code ebenfalls unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen. Ein bisschen vorsichtiger Optimismus ist an der Stelle angebracht, denn wie schon gesagt, ist der erste OpenDesk-Code seit 4 Wochen ungefähr mit Dokumentationen, auch mit sehr ausführlichen Dokumentationen auf OpenCode verfügbar, sodass die Hoffnung besteht, dass also diese Ankündigung, dort den kompletten souveränen Arbeitsplatz, das komplette OpenDesk-Projekt zu veröffentlichen, auch wirklich ernst gemeint ist. Gleichzeitig gibt es aber Grund zur Sorge. Zunächst gibt es seit Juni den Haushaltsentwurf für 2024. Dort sind für digitale Souveränität in Deutschland nur noch 25 Millionen statt bisher 48 Millionen vorgesehen. Das heißt, dass ganz klar CENDIS, seine Arbeit und auch freie Software in öffentlichen Verwaltungen im Zeichen von digitaler Souveränität herunterpriorisiert wird in diesem Entwurf. Es gab in den letzten Tagen sehr deutliche Äußerungen, übrigens ausgerechnet auch aus Schleswig-Holstein, die das kritisiert haben. Und die Hoffnung besteht, wir werden gemeinsam mit anderen Partnern eine Art Halbzeitkritik auch vornehmen. Die Hoffnung besteht, dass auch mit einer Initiative der Zivilgesellschaft vor der Verabschiedung des Haushalts da noch etwas passiert und sich da noch etwas in die richtige Richtung bewegt. Noch problematischer ist, das habe ich vorhin schon gesagt, ist, dass die Versprechen des Koalitionsvertrages hinsichtlich Public Money, Public Code uneingelöst sind. Wenn das anders wäre, wenn es schon klare Regeln für Public Money, Public Code gäbe in der deutschen Verwaltung, dann müssten wir nicht zu Dataport gehen und um den Code betteln, sondern dann wäre es völlig klar, dass der Code zur Verfügung stehen muss. Unklar bleibt das Verhältnis bisher noch zwischen OpenDesk und Phoenix, zumindest nicht völlig geklärt. Es ist also sehr wünschenswert, dass hier mehr Licht in das Dunkel kommt. Vielleicht, also kann ich mir sehr gut vorstellen und wünsche es mir sehr, dass da im Morning Talk, den Andreas Reckert-Lodde von CENDIS hält, einiges klarer wird. Schließlich das Problem, was passiert mit der dphoenix Suite? Wie entwickelt die sich weiter? Baut dphoenix in Zukunft wirklich auf dem OpenDesk-Projekt auf? Also wird es noch eine freie Software-Anwendung? oder wird es eher ein proprietäres Konkurrenzprodukt? Das wäre natürlich ein großes Problem, was so unter Openwashing-Flagge daher segelt. Und dann können sich Verwaltungen in Deutschland entscheiden, ob sie die Referenzimplementierung OpenDesk verwenden wollen, die sie mühsam selbst aufsetzen müssen, oder ob sie die Phoenix verwenden, was am Ende aber Fragezeichen proprietär ist. Ja, wie geht es weiter? Wir beobachten die Entwicklung um die Phoenix und um OpenDesk sehr genau. Wir erwarten eine echte freie Softwarelösung, eine echte freie Softwarealternative für die Verwaltung, für den Arbeitsplatzbereich, und zwar ohne proprietäre Komponenten, ohne Openwashing, mit verfügbarem, kompilierbarem und dokumentierbarem Code. Klar ist auch, dass die Regierungskoalition im Bund endlich Public Money, Public Code fest verankern und umsetzen muss, konkrete Vorgaben muss, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Wäre das schon geschehen, wie gesagt, wären wir einen großen Schritt weiter. Wir brauchen außerdem, das ist auch ganz wichtig zu sagen, endlich offene Statistiken über den Anteil freier Software in Verwaltungen, um feststellen zu können, ob es Fortschritt gibt, wo es Fortschritt gibt. Das gibt es bisher nicht, solche Statistiken. Deswegen ist es ungemein schwierig, beurteilen zu können als Zivilgesellschaft, in welche Richtung die Reise geht. Ja, schließlich, was können wir tun? Und zwar wir alle, wir als FSFE, aber auch ihr als Zivilgesellschaft, als Menschen in Verwaltungen, was können wir alle tun? Wir können Projekte im öffentlichen Sektor, die für sich in Anspruch nehmen, freie Software zu sein, kritisch begleiten und genau hinsehen, ob sie es wirklich sind. Und wenn sie es nicht sind, können wir darauf hinweisen und können dafür eintreten, dass sie es werden. Wir können dafür sorgen, dass Code besser wiederverwertbar ist, indem wir ihn Reuse-standardkompatibel, standardkonform mit menschen- und maschinenlesbaren Lizenzinformationen versehen. Das Reuse-Projekt ist auch ein Projekt der Free Software Foundation Europe, was ganz genau das zum Ziel hat. Dadurch wird Software besser wiederverwendbar und die Lizenzinformation ist immer deutlich, ist immer klar verfügbar. Das kann jeder in seinen Projekten machen von euch, aber wir können auch darauf hinarbeiten, dass beispielsweise der souveräne Arbeitsplatz OpenDesk Reuse-kompatibel wird, Reuse-konform wird. Schließlich können wir Open Data über die Vorliegen über Ausgaben der öffentlichen Hand analysieren und herausfinden, wie viel Geld an welcher Stelle für proprietäre und für freie Software ausgegeben wird. Dadurch gibt es ein Tool auch von uns, von der Free Software Foundation Europe, Tedactive, was einen Preis auf europäischer Ebene gewonnen hat, was genau das macht. Bisher mit europäischen Ausgabedaten, die analysiert werden und in ein standardkonformes Format überführt werden, so dass sie verständlich sind. In Zukunft wird es möglich sein, mit diesem Tool auch die Verwaltungsdaten, die entsprechenden Ausgabedaten in Deutschland abzugreifen, zu analysieren. Wir können und sollten vor allen Dingen immer wieder darüber sprechen, was freie Software ist. Software, die uns 4 essentielle Freiheiten gewährt und uns dadurch den selbstbestimmten Umgang mit Technik ermöglicht. Das ist wichtig für die Demokratie im digitalen Zeitalter. Schließlich, was könnt ihr tun? Ihr könnt uns als Free Software Foundation Europe unterstützen. Wir sind als gemeinnütziger Verein abhängig von Spenden, vor allem von vielen Kleinspenden von Einzelpersonen. Ihr könnt euch als Ehrenamtliche für die Free Software Foundation Europe einbringen. Kommt gerne an unserem Stand vorbei, sprecht mich nachher an. Und ihr könnt gerne auch unser Kinderbuch kaufen, das allen zwischen 6 und 106 Jahren erklärt, was mit freier Software gemeint ist, auf sehr nette Art und Weise, wie ich finde. Dieses Buch ist seit kurzem auch auf Englisch erhältlich, natürlich auch auf Deutsch. Seit kurzem auch auf Englisch, in Kürze wird man das auch bestellen können. An unserem Stand gibt es in beiden Sprachen einige Exemplare zum Kaufen und morgen um 10 Uhr wird im Hörsaal 7 eine Buchlesung stattfinden aus dem Buch. Also auch ein tolles Programm für Kinder und nicht nur für Kinder, sondern für alle, die mal einen bisschen anderen Blick auf freie Software wagen wollen aus einer anderen Perspektive. Kommt gerne an unserem Stand vorbei, nehmt euch Material mit, informiert euch und ich freue mich und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.